Guten Abend alle miteinander. Ich möchte euch herzlich begrüßen an diesem Pfingstsonntag. Bevor ich mit uns bete, möchte ich euch noch den Wochenspruch vorlesen zum Pfingstfest, der da heißt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth in Zacharia 4, Vers 6. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast und dass du, Jesus, als du aufgefahren bist zum Vater, uns deinen Tröster versprochen hast und hier gelassen hast, dass du gesagt hast, ich lasse ihn euch hier, er wird euch an alles erinnern. Danke, dass dein Heiliger Geist mit uns ist, auch heute Abend hier bei uns. Segne du uns durch diese Stunde, sei du mitten unter uns. Wir danken dir dafür und loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen. Weil wir haben ja in den letzten Wochen jetzt bereits in den ersten drei Kapiteln dieses Briefes von Paulus an die Epheser viel gehört. Und zwar, es ging darum, das neue Leben in der christlichen Gemeinschaft, hat er erklärt, also wie reich wir auch durch Christus, den Herrn, sind, wie wir dadurch beschenkt sind. Es ging um das Leben als neue, mit Gott versöhnte Menschen und untereinander. Es ging um das Geheimnis der Gnade, auch um die Erwählung unter den Nationen. Letzte Woche das Thema Erben gesucht. Und diese ersten drei Kapitel, die führen jetzt in die folgenden Kapitel 4 bis 6, also mit 4 geht es heute weiter, quasi so von der Theorie zur Praxis, von der Lehre zur Verantwortung von dem, was Gott getan hat, zu dem, was uns aufgetragen ist. Wie können und sollen wir als Christen unser Leben gestalten? Heute an Pfingsten, wie passend, nochmals ganz wichtig, der Schwerpunkt des Briefes oder des gesamten Briefes liegt durchweg oder ziemlich stark auf dem Thema der Einheit, die durch Christus gestiftet wurde und die wir mit Hilfe vom Heiligen Geist leben können. Die Trennung zwischen Gott und Mensch beim Kapitel 2 und zwischen Juden und Heiden, folgende Verse noch, der ist durch den Tod von Jesus überwunden. Und es ist das ganz, ganz Wichtige, dass Gott selber sich uns Menschen zugewandt hat. Er ist zu uns gekommen in Jesus, weil wir aus uns diese Trennung zu ihm niemals überwinden hätten können. Also starten wir mit dem Kapitel 4, in welchem Paulus jetzt zur praktischen Umsetzung des Gelehrten aufruft. Ich lese nach der Lutherbibel die Verse 1 bis 16. Die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Langmut ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es in Psalm 68, Vers 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So wurde ich, heute Morgen zumindest, im Gottesdienst besucht, wo ich war. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dann hat der Pfarrer gesagt, klar, wir feiern heute am Pfingstfest den Geburtstag der Kirche. Oder wir sagen auch, heute feiern wir ja die Ausgießung des Heiligen Geistes auf jeden Gläubigen, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Wir wissen, aber ich möchte es nochmals sagen, vielleicht hat man es heute Morgen auch schon gehört, in Apostelgeschichte 2 ist es genau geschrieben, wie das war, als die Jünger in Jerusalem waren. Da war dieses Wochenfest, dieses Schabbat, und da sind ganz viele Menschen aus allen Nationen zusammengekommen, viele Pilger von diversen Ländern, und die Jünger wurden erfüllt. Da war dieses Brausen, die hatten diesen Heiligen Geist empfangen, diese Feuerzungen. Und Petrus hat dann diese gewaltige Pfingstpredigt, das Pfingstwunder, gehalten. Apostelgeschichte 2. Aber was hat jetzt unser Text heute vom Brief Paulus an die Epheser mit Pfingsten zu tun? Naja, wir haben es vorhin gehört, es geht um die Wirkungen dieses auf die Gläubigen ausgegossenen Heiligen Geistes. Die Überschrift in der Lutherbibel hieß ja, die Einheit im Geist und die Vielfalt der Gaben. Als erstes, also ich möchte auf die ersten paar wenigen Verse eingehen, laut der Elberfelder Übersetzung, und ich möchte sie noch mal kurz lesen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mir gefällt diese Sprache auch sehr gut. Wandelt würdig der Berufung. Gott hat uns berufen. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, ertragt einander in Liebe. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ertragen. Als ich das gelesen habe, dieses Wort, ich bin jetzt nicht bewandert, weiß nicht, wie es in der Richtige, was da drin steht, aber ertragen, einander ertragen. Es heißt ja schon, das Wort, dass man was tragen muss, was aushalten. Es hat für mich auch ein bisschen was mit der Last zu tun. Ertragen, okay, ertragen, ich ertrage was. Ertraget einander in Demut. Dieses Wort Demut ist für mich ein sehr schwieriges Wort. Es ist für mich manchmal ein provozierendes Wort, weil es in meiner Wahrnehmung oft auch missbräuchlich schon benutzt worden ist. Und Paulus meint sicher nicht diese, ich nenne das mal, falsche Demut. Diese Demut, die in einer Selbsterniedrigung oder Selbstverachtung oder Unterwürfigkeit, manchmal vielleicht sogar gepaart mit Heuchelei, sich zeigt, das hat er sicher nicht gemeint. Demut, die mit Demütigung verbunden ist, sicher auch nicht. Paulus, so meint er, so lese ich das raus, dem geht es darüber, dass wir uns als Christen untereinander, er schreibt es an die Christen in Ephesus, Demut im Sinne, dass wir uns nicht überheben sollen über einen anderen. Dass wir nicht meinen, dass ich bin ein besserer Christ. Guck mal, also ich lese jeden Morgen und der weiß nicht einmal, dass der, was weiß ich, Malachi im Alten Testament ist oder so. Nee, wir sollen einfach uns nicht über den Nächsten erheben. Es geht auch darum, den anderen zu achten, zu beachten, wert zu schätzen, überhaupt den neben mir wahrzunehmen. Ihn zu sehen. Und Was ist denn der Gegensatz? Haben wir überlegt, der Gegensatz von Demut wäre ja dann Hochmut. Hochmut, Eitelkeit, Selbstgefälligkeit, wie immer man das nennen will. Ich, mein mir, mich, diese vierte Liebe, ich. Das kann es natürlich nicht sein, weil ein Egoismus ist nicht gesellschaftsfähig. Und in einer, egal ob in der Gesellschaft, das ist nicht förderlich. Und auch in einer christlichen Gemeinschaft, in Gemeinschaft, wo Christen zusammen ist, sicher nicht ja, förderlich. Also, allgemein ist Demut demnach, so wie es Paulus meint, einfach auch eine menschliche Haltung, die sich auch durch, ich würde mal sagen, durch Bescheidenheit, das ist ein schönes Wort, das gefällt mir, Bescheidenheit, dass man sich selber auch mal zurücknimmt, dass man auch mal auf der andere achtet, auch hört, was er sagt, was er meint, was er, ja, wie er die Dinge sieht, dass man nicht seine Meinung durchdrückt, dass man nicht immer seine Ansicht als die einzig wahre sieht und so weiter. Einfach dieses Miteinander, weil in Ich-AGs funktioniert ein Zusammenleben natürlich nicht und im christlichen Zusammenleben funktioniert es nicht, wenn ich mich über die Nächste überhebe. Ich habe einen wunderbaren Satz gelesen, der ist nicht von mir, der hat mir sehr gut gefallen, den sage ich noch als Abschluss zur Demut. Die Demut ist ein notwendiges Verhaltensregulativ in gesellschaftlichen Strukturen. Sehr schön ausgesagt, weil sonst funktioniert das nicht mit unseren Ich-AGs. Also, ertragt einander in Demut, nehmt den anderen neben euch wahr und meint nicht, ihr seid nicht was Besseres. Ertragt einander in Sanftmut. Ja, Sanftmut, okay. Wir haben überlegt, was das Gegenteil von sanft für mich wäre, rau oder grob oder auch gewaltsam. Also, nehmen wir mal Sanftmut als Gegensatz zur Gewaltsamkeit. Im Miteinander eine Sanftmut walten zu lassen. Ja, wo kommt Gewalt vor? Naja, also wenn es bei Diskussionen heiß hergeht, gehöre ich auch nicht zu denen, wo dann immer ganz ruhig ist. Und ich muss auch immer aufpassen, dass ich mich nicht manchmal zu Bemerkungen hinreißen lasse. Das ist jetzt meine persönliche Baustelle. Und da denke ich einfach, wenn wir weich und behutsamer miteinander umgehen, so ein sanftmütiges Verhalten, ja, das im Umgang ist das sicher förderlich, weil wenn man so eine Art, vielleicht manchmal auch eine Art Vorsicht walten lässt, dass man den anderen auch nicht absichtlich verletzt oder auch, manchmal macht man sicher unbedacht verletzt, aber dass man einfach auch ein bisschen achtsamer ist miteinander, wie man umgeht. Sanftmut, man soll es ertragen. In Sanftmut heißt auch, dass der andere halt vielleicht von mir auch was abfordert, wo mir schwerfällt. Einander ertragen in Sanftmut. Okay, Paulus, was hast du noch? Ertragt einander in Langmut. Ah, das ist ja, es gibt Worte, die scheinen in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, also in unserer ungeduldigen schnelllebigen Zeit, ausgestorben zu sein. Für mich gehört auch der Begriff Langmut dazu. Langmut ist nicht nur Geduld, sondern irgendwie so auch so beharrliche Geduld. Oder ich, ja. Ich bin unlängst, oder ich fahre ja sehr viel mit der Deutschen Bahn AG, habe sehr gute Erlebnisse schon gehabt mit der Deutschen Bahn AG, hat alles super funktioniert und jetzt hat es halt unlängst mal nicht funktioniert. Habe ich einen Anschlusszug verpasst, war halt, wie es halt ist, ärgerlich. Und habe da gewartet und noch mal ein paar andere dabei und die haben wirklich sehr lautstark ihren Unmut kundgetan, sagen wir es mal so. Und ich habe dann echt aufpassen müssen, ich habe dann nicht mitgemacht, habe dann das halt mal anguckt und das war, also das war wirklich, war echt, also war ein Spaß ein bisschen zum Zuschauen. Ich habe aber auch Zeit gehabt, mir war es jetzt nicht ganz so schlimm. Und auf jeden Fall war ich dann im Zug wieder und sind wir noch zusammengesessen, also eine andere Frau, die mir da auch schon aufgefallen ist, weil die auch so schmunzelnd ein bisschen da gesessen ist und ihr Buch dabei gehabt hat und so. Und dann haben wir es davon gehabt und hat sie gesagt, naja, gut. Also ich meine, die war auch sehr, hat einen sehr gelassenen Eindruck gemacht. Sagt sie, naja, was nützt mir das? Ich kann mich da aufregen, wie ich will. Das kostet mich Energie. Wegen dem ist der Zug vielleicht früher gekommen, weil die so rumproletet sind. Nein, diese Energie spart sie sich mittlerweile. Sie nimmt halt ein Buch mit. Ich habe mir dann überlegt, okay, was heißt denn das? Ja, also falls noch jemand was, gute Bücher gibt es genügend. Ja, ich weiß, dass es ärgerlich ist und dass man halt Termine hat, aber trotzdem, mich hat es fasziniert, wie sie damit umgeht. Und ich habe gedacht, ja, mit den Mitmenschen ist es manchmal ja auch so. Langmut erfordert ja schon eine gewisse Nachsicht gegenüber manche Personen, die auch von mir vielleicht Langmut, also Geduld, einfordern, weil das auch nicht meine überragendste Eigenschaft ist. Langmut bedeutet ja auch, den anderen zu ertragen, sein Verhalten zu erdulden. Also ich meine, das meine muss man auch erdulden, ganz im Sinne von Geduld, sein Gegenüber zu akzeptieren, anzunehmen, auszuhalten. Auszuhalten. Ja, also ertragt dann den Langmut. Ich glaube, ein langmütiger Mensch wird nicht so wirklich ungeduldig. Der verliert, glaube ich, nicht so schnell die Geduld. Ja, also jetzt haben wir diese drei Sachen. Wir sollen uns ertragen in Demut, in Sanftmut und in Langmut. Und wie soll das alles geschehen? Kommt noch der Knaller. In Liebe. Ich lese uns mal was. Ein Text, den ihr alle auswendig kennt, bin ich mir ganz sicher. An jeder Hochzeit wird er fast genommen. Die Liebe, 1. Korinther 13, ist langmütig, freundlich, eifert nicht, treibt nicht mutwillend, bläht nicht auf, sucht nicht das Ihre, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles und noch mal ein paar. Ah, okay, also gut. Das ist also, man soll nicht in Liebe miteinander umgehen. Also ich habe jetzt diese Liebe rausgesucht, dass man Beziehungen so leben soll. Alles daran setzt, dass die Einheit untereinander, die der Geist schenkt, durch den Frieden, der uns verbindet, gelebt wird. Gott hat uns ja schließlich in seine Gemeinde, in seine Gemeinschaft berufen. Und deshalb, und das gefällt mir beim Paulus, er spricht ja so oft von dem Leib. Dieses Bild vom Leib, von der Gemeinde, gefällt mir sehr gut, weil es ist der Fuß nicht mehr wert als der Daumen. Keiner ist mehr wert als der andere. Jeder hat seine Aufgabe. Aber das Wichtigste ist einfach, Jesus, er ist das Haupt. Er versorgt den Leib, steht in Vers 16. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag nach seiner Aufgabe, sage ich dazu. Aber ich möchte jetzt auf die Gaben und Aufgaben des Leibes nicht näher eingehen. Ich hoffe, also ich bin mir sicher, der Gerhard geht da nachher drauf ein. Jedenfalls, wir sind ein Leib und Jesus ist unser Haupt. Wir sollen untereinander uns achten, freundlich, uns milde und nachsichtig begegnen. Wir sollen uns aushalten. Das ist manchmal nicht einfach. Wir sollen zusammenstehen. Gerade auch als Christin, als Kinder Gottes, so wie Gottes von uns erwartet, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid. Also, und ist alles, so heißt es, ist möglich, wir haben ja oft schon gelesen über den Heiligen Geist, es ist möglich, dass wir unsere Andersartigkeit, oder ich würde es auch mal sagen, unsere Vielfalt, dass man die miteinander annimmt durch die Kraft dieses Geistes. Dieser Heilige Geist, es steht ja, wir haben ja gerade gelesen, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Heiligen Geist. Das ist natürlich immer ein ganz anderer Zusammenhang gewesen, aber ich meine diese Kraft, die dieser Geist hat. Ich sage immer, immer wieder, ein Geist, der Kraft hat, als Jesus gestorben, die Moleküle zusammenzusetzen von aller Herren Winde, Länder, keine Ahnung, auf jeden Fall jemand wieder zum Leben zu erwecken, eine Kraft, diese Kraft, so einen Geist haben wir, das dürfen wir nie vergessen, was der für eine Kraft hat. Und dieser Heilige Geist, der möchte uns jeden Tag auch wieder, jetzt am Pfingsten, neu erfrischen, im Glauben. Oder vielleicht sind wir manchmal auch müde geworden, einfacher im Glauben, vielleicht auch mit Mitgeschwistern, manchmal nicht mehr so, was weiß ich. Oder ja, er möchte uns neu mit Feuer entfachen. Gott hat uns ja einen Geist der Kraft gegeben. Ein Geist nicht der Furcht oder der Müdigkeit oder der, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es heißt ja, er hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dass wir auch besonnen mit unseren Mitgeschwistern umgehen. Dass wir unsere Einheit mit seiner Kraft in ihm festiget. Wir sollen also quasi nicht andere Gemeinschaften oder was auch immer aburteilen in weniger fromm, super fromm oder sonst irgendwie fromm. Ich möchte, also ich persönlich, möchte Christen wirklich nicht zu Pfarrer der das vielleicht anders sagen, aber ich darf das sagen. Ich möchte Christen nicht nach evangelisch oder nach katholisch, nach methodistisch, nach charismatisch, nach pfingstlerisch, nach altpietistisch, nach landeskirchlich, nach freikirchlich, ich weiß nicht, was alles gibt, einteilen. Möchte ich nicht machen. Für mich entscheidet sich eine Einheit von Christen daran, was die Basis ist. Und dieser Grund, diese Basis, auf den ich mein Leben baue, auf den die Christen ihr Leben bauen, der sollte, der muss Jesus Christus heißen, als Christen Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der gestorben ist für unsere Schuld, Jesus, der dem Tod die Macht genommen hat, Jesus, der am dritten Tag auferstanden ist, Jesus, der wiederkommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus, der uns, und deshalb feiern wir heute Pfingsten, seinen Tröster, seinen Geist schenkt. Mit dessen Hilfe wir es schaffen, in einer Einheit zu leben, einander anzunehmen. Irgendwo steht drin, seht, wir haben sie einander so lieb. Wenn ich mir vorstelle, wenn man das sagen würde von Christen, von einer Gemeinschaft, von einer Gruppierung, egal als Christen, oh, guck mal, die Christen, wie die miteinander umgehen, man ist das toll, wie die nacheinander gucken, wie die sich helfen, klasse. Wir sollen doch auch das Verbindende suchen und uns nicht immer vielleicht daran aufhalten, was halt vielleicht doch anders ist. Ich denke immer, unser Standardthema, ich bring's halt jetzt auch nochmal, Musikgeschmäcker. Ja, ich singe wahnsinnig gern Paul Gerhardt-Lieder, gebe ich zu. Ich singe aber auch gern Hillsong. Das, aber sowas darf uns nie trennen. Wichtig ist, dass wir Gott loben mit seinen Liedern, dass wir ihm die Ehre geben. Egal mit welchem Lied. Für mich. Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Möge Gott uns wirklich echt als Gemeinschaft ausstärken durch die Kraft seines Geistes. Das wünsche ich uns und das weiß ich, das tut er. Er sagt, wir dürfen bitten um seinen Geist. Wir bitten um seinen Geist. Soweit die ersten paar Verse.
Ja, danke Gerlinde für alles, was du schon vorausgeschickt hast. Und der Text ist so lang und so inhaltsreich, also man könnte den heute Abend nicht ausschöpfen. Und bitte entschuldigt, wenn auch manches vielleicht nicht angesprochen bleibt. Ich möchte mich mehr auf diesen zweiten Teil konzentrieren und doch ist mir das noch auf dem Herzen, diese Verse 4 bis 6. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allem. Genau diese Einheit ist ja auch heute gefährdet. Wir haben so viele Gruppierungen und so viele Einheiten, andere Einheiten, dass wir vielleicht auch in Gefahr kommen, diese Einheit, wie sie Christus meint, zu verlieren. Und uns in unserer Einheit wiederfinden. Und die andere Einheit ist eine andere. Ihr wisst, was ich meine. Nur das vorausgeschickt. Es geht hier im zweiten Teil um Gaben, mit denen uns unser Herr ausstattet oder ausgestattet hat. Und darum, dass wir diese Gaben auch in der Gemeinde Jesu einbringen. Wir alle sind ja von Geburt aus begabt. Der eine Seite, andere Seite, mehr Gaben, weniger Gaben. Aber wir haben alle Gaben und wir haben auch Schwächen. Und es gibt Dinge, die uns liegen, die machen wir gern und Dinge, die wir lieber auf die Seite schieben. Das kennen wir alle. Zunächst aber redet der Paulus hier von der Gnade, die uns durch Jesus gegeben ist. Jesus hat jede und jeden von uns mit seinen Augen angesehen und angenommen, so wie wir da sitzen. Jesus hat uns unverdient aus Liebe angenommen und Vergebung geschenkt, unserer Schuld durch sein Blut. Und wenn die Bibel hier in unserem Text von Gnade spricht, dann schwingt immer auch Gottes tiefe Zuneigung, das Wohlwollen mit, das Gott mit seinen Menschen hat. Und mit Jesus wird diese bedingungslose Liebe zu uns Menschen deutlich. Diese Gnade, die uns in Jesus geschenkt ist, lässt uns leben und das ewige Heil bekommen. Doch es geht hier in diesem Epheserbrief nicht nur um das eigene Leben, sondern jetzt hier im Besonderen um das Wirken und Wachsen der Gemeinde Jesu, in der wir, jeder einzelne von uns, ja ein Teil sind. Ich lese der Vers 7 nochmal. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und dann nach diesem Vers schiebt Paulus in den Versen 8 bis 10 die entscheidende Befreiungstat Jesu an der ganzen, der Sünde, dem Tod und Teufel verfallenen Welt ein. Ohne diese Befreiungstat Jesu, an der unser ganzer Glaube hängt, wären alle weiteren Ausführungen des Paulus hier sinnlos. Ich lese Vers 8 bis 10. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Jesus Christus, der Gottessohn, steigt als Mensch in die tiefsten Tiefen unseres Menschseins herunter und durchlebt als wahrer Mensch und als wahrer Gott alles, was wir Menschen an Versuchungen, Schmerzen, Bosheit erleben, ohne dabei selbst schuldig zu werden. Und zuletzt durchleidet er den Tod und die Trennung von seinem geliebten Vater. Und das schafft die Versöhnung von uns Menschen mit Gott, dem Vater. Aber dabei bleibt es ja nicht. Es folgt dann, Gerlinde hat es vorher auch schon kurz angeführt, es folgt dann die Auferstehung von den Toten, also Ostern. Jesus steigt in den Himmel. Über alle Himmel, heißt es im Text. Über das Weltall hinaus. Der Tod und der Teufel hat keine endgültige Macht mehr. Tod und Teufel haben keine endgültige Macht mehr, weil wir durch das Blut Jesu und seine Auferstehung Vergebung und Versöhnung bekommen. Alle, die an Jesus Christus glauben, den Gottessohn glauben, dürfen diese Befreiung erleben. Und Paulus ist es wichtig, das überliest man gern, es ist ihm wichtig zu betonen, dass der auferstandene Jesus derselbe Jesus Christus ist, der gestorben ist, der auf unsere Erde gekommen ist vom Vater. Es ist ein und dasselbe. Es ist nicht ein Mensch gewesen und der in den Himmel gegangen ist, jemand anders gewesen. Nein, es ist Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und jetzt hat Jesus Christus alle Macht vom Vater übergeben bekommen. Und er wird alles ausführen und alles erfüllen, was von Anbeginn Plan des Vaters ist. Und dazu gehört, dass seine Gemeinde der Gläubigen wächst und noch viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und dazu gibt er Gaben und Fähigkeiten an seine Nachfolger. Ich lese Vers 11 und 12. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Paulus nennt hier zuerst Apostel und Propheten. Für mich bedeutet es Die Grundlage, das Fundament unseres Glaubens muss stimmen. Und darauf baut unser Herr seine Gemeinde. Und für Paulus war und ist es existenziell, dass das Fundament der Fels des Glaubens Jesus Christus ist. Und dieses Fundament verkündigen durch den Geist Gottes zum einen die Propheten schon im Alten Testament, aber hauptsächlich dann die Apostel von Jesus selbst berufen. Es sind Augenzeugen des Lebens und Wirkens und Leidens und Sterbens und Begrabenwerdens von Jesus Christus. Und dann aber die Auferstehung, das sichtbare Erleben, er, Jesus Christus, lebt. Er ist auferstanden. Und für die Jünger, für die Apostel nachher, sichtbar, fühlbar, hörbar und erlebbar. Und dann die Himmelfahrt, auch sichtbar für die Apostel, wie Jesus in den Himmel steigt. Und dann Pfingsten. Jesus erfüllt seine Apostel mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe. All das erlebten und bezeugten die Apostel und Propheten des Alten Testaments und vereinzelt auch die Propheten noch, die später auftraten. Und das festigt und bezeugt einfach, dass dieses Fundament des Neuen Testaments gelegt ist. Und darauf baut unser Herr nun seine Gemeinde, die weltweit entstehen soll. Und nun werden die Evangelisten berufen, also die, die die frohe Botschaft ausbreiten, nicht nur der Paulus, auch andere. Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Was gibt es Schöneres? Es entstehen Gemeinden, kleine Gemeinden, größere. Und die brauchen jedoch die Hirten, die Lehrer, die sie weiter unterweisen, die zusammenhalten. Es entstehen Gemeinden weltweit auf diesem festen Fundament des Evangeliums von Jesus. Und alle sind sie verbunden durch den Heiligen Geist, trotz aller Unterschiedlichkeit. Paulus, er sieht jedoch den einzelnen Menschen, aus dem die Gemeinde besteht. Jeder Mensch, der durch Jesus Christus ergriffen ist und oder ergriffen wird und umkehrt von seinem verkehrten Weg, der Vergebung seiner Schuld erfährt durch das Blut Jesu, der bekommt neues Leben. Der bekommt den Heiligen Geist, der ihn leitet in alle Wahrheit. Und der wird geheiligt. Es geht aber noch weiter. Wir Christen leben ja nun nicht mehr für uns selbst. Jesus selbst befähigt uns mit den Gaben, mit unseren Gaben, die er uns bei der Geburt schon mitgegeben hat, die wir alle in unterschiedlicher Art und Weise bekommen haben, um uns füreinander einzusetzen. Und er rüstet uns auch mit Gaben aus, die wir vorher nicht bei uns festgestellt haben. Und das ist ja so individuell, wo und wie uns Jesus durch seinen Heiligen Geist gebrauchen will. So unterschiedlich bei jedem einzelnen Christen das auch ist, das Wichtigste ist jedoch, dass wir uns zurüsten lassen. Zurüsten lassen durch das Evangelium von Jesus Christus. Das gibt die Predigt. Das gemeinsame Hören auf das Wort Gottes, Gemeinschaft untereinander, das Gebet, Singen und Loben unseres Herrn, das alles dient dazu, um uns auszurüsten, um uns aufzurüsten. Das gibt Kraft und Freude für unsere unterschiedlichen Aufgaben in der Gemeinde, in der Gemeinschaft hier bei uns, im Hauskreis, oder wo auch immer Christen im Namen Jesu zusammenkommen. Und da heißt es einfach, Durch all diese Dinge, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Vers 12. Solange die Gemeinde Jesu hier auf dieser Erde ist, wird sie sich entwickeln, wird sie wachsen, ist sie im Werden zum Ziel hin, zur Vollkommenheit hin. So sagt es der Paulus im Vers 13, ja, dass wir irgendwann, wenn wir bei Jesus sind, ihn vollkommen erkennen. Es soll kein Stillstand sein, sondern unser Glaube soll sich zu Jesus hin entwickeln und immer fester werden. Der Heilige Geist will uns leiten und er wird uns leiten, will uns festmachen und will unseren Blick allein auf Jesus Christus richten, damit uns nichts verwirren und aus der Bahn werfen kann. Es gibt ja so viele Stimmen. Aber das ist das Zentrale. Dieses Heranreifen der Gemeinde zeigt sich im Besonderen auch darin, wie wir je nach Gabe und Fähigkeit einander dienen. Es beruht immer auf Gegenseitigkeit. Einer diene dem anderen mit der Gabe, die er hat. Und dann der Vers 15. In der Lutherbibel heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. In der Schlachterübersetzung ist es ein bisschen anders formuliert, da heißt es, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Wird noch einmal ein Stückchen verständlicher. Und das kann aber nur der Heilige Geist in uns bewirken. Dieses Wachsen der Liebe zu Jesus hin, das Wachsen der Liebe zu den Glaubensgeschwistern hin, da kommt dann das eine wieder, einander ertragen oder an anderer Stelle heißt oder andere Übersetzung heißt, einander tragen in der Liebe. Also ertragen und tragen, man kann das ein bisschen unterschiedlich sehen. Beides ist sicher richtig, aber es zeigt auch, was in uns da immer wieder streitet. Ertragen oder tragen in Liebe. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Das Wachsen der Liebe zu Jesus hin. Und auch zu den Glaubensgeschwistern, aber auch das Wachsen der Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Unser erster Blick soll auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Lebens sein. Je mehr wir uns mit Jesus befassen und ihn in unser Leben mit einbeziehen, desto mehr gewinnt er Raum und Gestalt in uns, in unserem Leben. Und desto mehr wächst auch unsere Liebe zu Jesus. Und mit dieser Liebe zu Jesus wächst auch die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, weil Jesus Christus der Herr ist über seine Gemeinde. Und er bewirkt durch seinen Geist, dass wir fähig werden, uns untereinander mit seiner Liebe, die er, Jesus, in uns hineingibt, zu begegnen, einander zu dienen und suchen, was dem anderen zum Besten dient. Das ist einfach diese Entwicklung. Alles geht von Jesus Christus aus. Er verbindet uns mit seinem Heiligen Geist und er lässt uns seine Gemeinde eine Einheit werden. Und das Band seiner Liebe verbindet uns in aller unserer Unterschiedlichkeit, mit allen unterschiedlichen Gaben und Kräften. Also nicht ein Einheitsbrei, sondern wir sind alle unterschiedlich. Und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus verbindet uns untereinander. Diese Liebe lässt uns auch einander vergeben. Wo wir immer wieder auch aneinander schuldig werden. Denn wir leben ja noch in einer Welt, wo Schuld und Sünde auch uns zu schaffen macht, wo wir miteinander kämpfen und wo unsere Schwächen uns auch Schwierigkeiten machen und wir auch da schuldig werden. Und da möchte ich zum Schluss kommen. Wie gut ist es doch und wie befreiend, dass das Blut Jesu uns beständig zur Reinigung gegeben ist. Wir dürfen befreit leben durch das Blut Jesu. Und da kann ich nur sagen, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der Herr ist über alles, ihm sei Lob, Preis und Ehre und Dank dafür. Amen. Ich würde mit uns beten. Ja, Herr, wir möchten dir von Herzen danken, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns den Tröster, den Beistand, den Anwalt, den Fürsprecher, deinen Heiligen Geist gegeben hast, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir danken dir dafür. Und jetzt möchten wir dich einfach bitten, dass wir uns für den Heiligen Geist öffnen, dass er bei uns Einzug haben darf, dass er unser Inneres, unser Leben erfüllen darf, dass wir ihm Raum geben. Herr, so hast du es uns ans Herz gelegt, dass wir um deinen guten Heiligen Geist bitten dürfen, dass er zu uns kommt und uns ganz erfüllt mit der Kraft, die du uns geben möchtest. Herr, wir möchten dich bitten, auch für die, die in besonderen Nöten sind, für die Kranken und Schwachen und Verirrten, die in Konflikten stehen, dass du ihnen besonders nahe bist. Herr, wir möchten dich auch besonders bitten für deine Kirche und Gemeinde, die Geburtstag feiern darf mit dem Pfingsttag, wo du sie gegründet und geschaffen hast. Herr, dass sie weiterhin auch für dich unterwegs sein kann, Menschen gewinnen für den Himmel, dass du sie ausrüstest, auch zurückführst zu deinem Wort, wo sie sich verirrt hat, Herr, und stärkst, dass sie diesen Dienst tun kann. Danke, dass du uns, jedem von uns, Gaben gegeben hast und dass wir sie einsetzen dürfen für dich. In Demut, in Geduld, in Langmut, dass wir auch einander annehmen. Herr, und dass wir gerade in unseren schweren Zeiten auch besonders auf das Einssein in dir, auf die Einheit bedacht sind. Dass wir darum ringen, beieinander zu bleiben, uns nicht zu versplittern, dass wir dir in rechter Weise so dienen können. Hab du Dank, dass du das uns alles ans Herz gelegt hast, jetzt durch Pfingsten. Und lass auch morgen uns noch einmal einen erfüllten Pfingsttag erleben. Amen.